Wir befinden uns in Israel. Ungefähr 1000 vor Christus. Israel ist noch nicht wirklich Israel. Israel, das Volk Israel, lebt schon dort. Aber sie sind eigentlich noch eine riesige Großfamilie, aufgeteilt in 12 Clans, die untereinander ihre eigenen Familienstrukturen haben und lose zusammenleben. Davon erzählt das Buch Richter. Immer wieder gibt es Bedrohungen von außen und es kommt über Generationen hinweg eine Führungspersönlichkeit, die diese Bedrohung besiegt, und dann stirbt die Führungspersönlichkeit und die Stämme gehen wieder in ihre eigenen Clans zurück, eben die 12 Stämme Israels, bis dann die neue Bedrohung kommt. Es herrscht Chaos, es gibt nicht wirklich ein Regierungssystem, sie verlassen sich sehr auf Gott, das ist das Positive dabei. Und dann gehen wir in das erste Buch Samuel. Dort befindet sich auch der heutige Predigtext. Samuel, ein Prophet, der Prophet, vor allem in den Zeiten Sauls und Davids, wird geboren. Und er ist quasi der Ansprechpartner für das Volk Israel, für die Stämme Israels. Und er und das Volk sagt ihm: Wir wollen einen König. Wir wollen einen König wie alle anderen Völker um uns herum auch. Samuel weiß nicht so ganz, was er von der Idee halten soll. Und er bespricht sich mit Gott. Und Gott sagt: Ich finde es auch nicht so gut, aber gib dem Volk, was das Volk will. Und so wird ein Kandidat gesucht. Er wird von Gott und Samuel ausgesucht: Saul. Eigentlich ein sehr vielversprechender Kandidat. Er ist gut aussehend, er ist stark, er ist einen Kopf größer als alle anderen Israeliten, ein Mann mit natürlicher Autorität, Beliebtheit beim Volk, Führungsstärke. Also der perfekte König eigentlich. Und so beginnt seine Regentschaft auch, vielversprechend. In kleinen Schritten fängt er an, das Königreich zu einigen. Immer, er fängt an, eine Armee zu bauen, er fängt an, einen Königssitz zu bauen und auch einfach Strukturen einzuführen, die einer Nation würdig sind. Er besiegt Philister, Amalekiter, immer wieder Bedrohungen von außen und holt sich die starken Männer Israels zu einer starken Streitmacht heran. Allerdings werden seine Charakterschwächen auch sichtbar, relativ schnell. Er ist wankelmütig, unehrlich und stolz. Vor allem lässt er sich nicht korrigieren und handelt immer wieder im Misstrauen gegen Gott. Deswegen entscheidet Gott: Saul ist nicht würdig, König zu sein. Vor allem nicht König zu sein über Gottes auserwähltes Volk. Und genau das kommuniziert er auch durch Samuel. Samuel spricht hier zu Saul: Denn Ungehorsam ist Sünde wie Zauberei und Widerstreben ist wie Abgötterei und Götzendienst. Weil du des Herrn Wort verworfen hast, hat er dich auch verworfen, dass du nicht mehr König seist. Das sagt Samuel zu Saul, nachdem Saul mal wieder einen Befehl von Gott missachtet hat. Tatsächlich geht es da gar nicht um viel. Es geht darum, dass er ein Volk besiegen sollte, und dann sollten sie auf Gottes Auftrag hin auch alles Vieh schlachten. Aber er nimmt das Vieh mit. Und Samuel konfrontiert ihn und fragt: Warum ist das Vieh denn mitgekommen? Und Saul sagt: Naja, wir wollten es Gott opfern. Das ist die erste Antwort. Dann sagt Samuel: Aber was hat denn Gott gesagt? Du sollst das Vieh töten. Dann sagt Saul: Ja, aber meine Männer wollten es unbedingt mitnehmen. Und dann nach der zweiten Konfrontation sagt dann Saul: Es tut mir leid, ich habe gesündigt, ich habe auf meine Männer gehört und nicht auf Gott. Also da sieht man schon ein bisschen den Charakter, den Saul porträtiert. Allerdings passiert nach dieser Konfrontation erstmal nicht so viel. Saul ist weiterhin König. Gleichzeitig fängt Gott an zu handeln. Gott schickt Samuel, und zwar nach Bethlehem, um einen neuen König zu krönen. Wir kennen die Geschichte vielleicht. Er geht zu Isai, einem angesehenen Bethlehemiter, und dort soll er den zukünftigen König finden. Das ist David. Samuel geht zuerst durch alle älteren Söhne Isais, 7 an der Zahl, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Und dann ist keiner mehr da und dann fragt er, ist denn da noch ein Sohn? Und dann wird David von den Schafen hergeholt und David wird zum König gesalbt. Und hier steigen wir in unseren Predigttext für heute ein. Da nahm Samuel sein Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von dem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Der Geist des Herrn wich aber von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Da sprachen die Großen Sauls zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten, seht euch nach einem Mann um, der des Saitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach, ich habe gesehen einen Sohn Isais, des Bethlehemiters, der ist des Saitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende zu mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm. Und Saul gewann ihn sehr lieb und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen, lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. David wird zum König gesalbt. Er ist da ungefähr zwischen 10 und 15 Jahre alt, eher jünger als älter. Er der jüngste Sohn, das heißt, wir können annehmen, er ist vielleicht 12. Direkt danach bekommt er ein Angebot, am Königshof Harfe zu spielen. Was für ein Zufall. Er darf Saul über die Schulter gucken. Saul gefällt, was David tut. Er wird sein Waffenträger. Das ist eine sehr schöne Einfädelung, dass David sehen kann, wie ist es denn am Königshof. Und von nun an ist er regelmäßig dort, vor allem um den König zu begleiten in seinen depressiven Phasen. Das, was da als böser Geist Gottes beschrieben wird, würde man heute wahrscheinlich als Depression klassifizieren, vor allem wenn man die Geschichte dann weitergeht, mit manischen Zügen, dass er ab und zu auch Ausraster hat. Einer davon versucht Saul dann später David zu töten. Und hier ein kurzer Exkurs. Hier steht, das ist ein böser Geist Gottes. Dieser Text ist kein Lehrtext, in dem Sinne, es ist eine Erzählung und es wird hier beschrieben, dass dieser böse Geist Gottes diese Auswirkungen auf Saul hat. Es wird nicht erklärt, warum. Wir können Erklärungen dafür finden, die kommen aber nicht direkt aus dieser Textstelle. Und es ist auch gar nicht der Sinn dieses Textes, darauf eine Erklärung zu finden. Was ich deutlich machen will, ist, nur weil das hier so steht, bedeutet das nicht, dass jede Depression automatisch von Gott kommt. Das ist nicht das, was der Text sagt. Gott handelt hier in diesem Fall so, handelt vielleicht auch in manchen anderen Fällen so, das ist nicht auszuschließen, aber das ist keine Regel, die hier aufgestellt wird. Ich glaube nicht, dass jede Depression direkt von Gott kommt. Hier passiert es so. Und gleichzeitig wird hier eine Lösung gefunden. Das ist das Schöne an dem Text. Die Menschen wissen, Musik hilft. Sie suchen jemanden, der Harfe spielen kann. David, der die Mehrzahl der Psalmen geschrieben hat, ist ein unglaublich guter Musiker und Komponist. Und er kommt an den Königshof und verschafft Saul Linderung. Etwas, das wir heute auch immer noch erleben. Musik hilft. Und zwar auf ganz vielen Ebenen. Musik tut uns gut. Es wird gesagt, dass Kinder, denen im Bauch klassische Musik vorgespielt wird, intelligenter sind. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das wissenschaftlich nachgewiesen ist. Es geistert immer mal wieder so rum. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass Singen uns gut tut. Dass wenn wir singen, Endorphine ausgeströmt werden. Dass es uns besser geht. Und zwar emotional und auch körperlich. Eine Stunde singen strengt die richtigen Muskeln an, sodass es uns auch einfach körperlich besser geht. Also regelmäßig singen ist gesund und gleichzeitig ist es auch emotional schön. Das hat für uns noch eine weitere Komponente als Christen. Wenn wir gemeinsam singen, wie wir es gerade getan haben und früher und später auch wieder tun, dann ist es eine andere Art, mit unserem Glauben, unseren Glauben zu leben. Vor allem wir als Pietisten, wir denken manchmal sehr viel und das ist gar nicht schlecht, aber man kann unseren Glauben auch durch Emotionen leben und ausdrücken. Und da können wir von unseren charismatischen Geschwistern lernen. Die machen das sehr frei, die fallen wahrscheinlich auf der anderen Seite vom Pferd. Aber schön laut zusammen singen und es auch genießen, uns auch zu fühlen, wie wir singen, ist was Gutes. Singen hilft. Und jetzt aber wieder zurück zum Text. Wir sehen hier nämlich eine Schlüsselstelle in der Stelle von David, in der Geschichte von den zwei Königen, von Saul und von David. David, der kleine junge Mann, gerade mal Teenager, der zum König gesalbt wird. Saul, der wahrscheinlich Mitte 30 ist, König, der weiß, dass sein Untergang droht. Gott hat ihm die Königswürde entzogen. Aber er ist es noch. Und diese beiden treffen hier zum ersten Mal zusammen. Und Saul mag David. Er mag ihn so sehr, dass er ihn zu sich heranholt und dass er ihn nahe bei sich hat. Gleichzeitig ist es der Anfang des Abstieges Sauls und gleichzeitig der Anfang des Aufstieges Davids. In den Kapiteln danach wendet sich Saul immer mehr von Gott ab. David wird mehr zum Fokus der Geschichte. In den Kapiteln danach besiegt David Goliath. Er tut sich als geschickter Kämpfer und auch Taktiker im Kampf gegen die Philister hervor. Er gewinnt die Zuneigung des israelitischen Volkes und sogar die Zuneigung von Sauls Tochter Michael. Und das alles im treuen Dienste Sauls. Das heißt, er tut das alles in Gehorsam und Ergebenheit Saul und Gott gegenüber. Er ist immer respektvoll und gehorsam. Saul bemerkt aber immer mehr, dass David eine Bedrohung fühlen wird. Er sieht seinen eben vorher angekündigten Niedergang vor sich und sieht David als Konkurrenz. Und irgendwann ruft dann das Volk nach einer gewonnenen Schlacht, 1. Samuel 18. Saul hat Tausende erschlagen, David Zehntausende. Da reicht Saul. Und Saul sagt, David muss sterben. Und das kommuniziert er mit seinen nächsten Vertrauten. Leider gehört zu seinen nächsten Vertrauten Jonathan, sein Sohn. Jonathan ist gleichzeitig der beste Freund Davids und er steht auf der Seite Davids. Und so hört David vom Mordkomplott und David flieht. Und so beginnen Jahre auf der Flucht für David. Jahre, in denen er in Höhlen wohnt, in der er die ganze Zeit auf Trab ist, von Saul hin und her gejagt wird. Er wohnt eine Zeit lang sogar im Land der Philister, der Feinde eigentlich. Er kämpft sogar einmal fast mit den Philistern gegen die Israeliten. Und er sammelt auch eine Schar mutiger, treuer Männer. Er erlebt immer wieder Gottes Führung und Wunder. Das heißt, in der Zeit sind wahrscheinlich auch die meisten von seinen Psalmen entstanden. In dieser Zeit entkommt er Saul mehrere Male nur knapp. Zweimal könnte er Saul selbst töten, tut es aber nicht. Und er verzichtet darauf mit den Worten, das sagt jetzt David zu Saul: Siehe, heute haben wir deine Augen gesehen. Heute haben deine Augen gesehen, dass dich der Herr heute in meine Hand gegeben hat, in der Höhle. Und man hat mir gesagt, meine Leute haben mir gesagt, dass ich dich töten sollte. Aber ich habe dich verschont, denn ich dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. David weigert sich, Saul zu töten, obwohl er menschlich gesehen wahrscheinlich jedes Recht dazu hätte. Mehrere Mordversuche, er selbst als Gesalbter Gottes, aber er sieht Saul immer noch als seinen Herrn an. Irgendwann stirbt Saul dann. Er stirbt auf dem Schlachtfeld während einer verlorenen Schlacht. Er wirft sich selbst in sein Schwert. Kein schöner Tod. Seine Söhne fallen alle in dieser gleichen Schlacht. Ein trauriger Tag für Israel. David wird dann im Laufe der Wochen danach König. Und wir kennen die Geschichte Davids. Er bringt das Königreich zu neuem Ruhm. Wahrscheinlich die größte Ausdehnung Israels, vielleicht noch Salomos ein bisschen größer, die passiert ist. Er ordnet und organisiert das Volk. Er besiegt die Feinde drumherum, die Blütezeit Israels. Gleichzeitig begeht er große Sünden. Die eine, die wir alle vor Augen haben, ist Bathseba, die Frau eines seiner Offiziere, die er baden sieht. Er schläft mit ihr, er lässt ihren Mann umbringen. Eine deutlich größere Sünde als die, wegen der Saul verworfen würde, denken wir. Und dann kommt dann noch die Verwirrung, die er in den allerletzten Königsjahren gestiftet hat, dadurch, dass er nicht durchgegriffen hat mit seinen Söhnen. Die ist weniger bekannt, aber einer seiner Söhne startet im Grunde genommen eine Rebellion, vertreibt David selbst von dem Thron. Er wird dann umgebracht von Davids Leuten, aber David trauert unglaublich um Absalom, seinen Sohn. Und die letzten Jahre, lebt er eigentlich auch als gebrochener Mann. David ist wegen dem, was in seiner Familie passiert ist, unglaublich traurig. Also auch kein schönes Ende. Auch große Fehler. David ist nicht perfekt, bei weitem nicht. Und die Frage, die ich stellen will, ist: Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen den beiden? Warum sagen wir von David erst ein Mann nach dem Herzen Gottes und von Saul nicht? Warum ist König David die Glanzfigur des alten Israels und Saul ist nur der, der den Weg bereitet hat, dass David König werden kann? Ich habe zwei große Punkte. Der erste ist der Umgang mit ihren Charakterschwächen. Saul ist ausgewichen, hat die Schuld auf andere geschoben, hat versucht, selbst gut dazustehen. Das sehen wir bei dem vorhin genannten Beispiel mit den Rindern. Er versucht, sich so zu positionieren, dass andere schuld sind. Er weigert sich, Verantwortung zu übernehmen. Die Frage ist, ob er es überhaupt weiß. David, als er konfrontiert wird mit der Schuld, die er auf sich geladen hat durch Bathseba und Uriah, fällt auf die Knie und weint bitterlich, weil er der Mann ist, der so großes Leid verursacht hat. Er schreibt Psalm 51 direkt im Anschluss. Ein sehr tiefer, reumütiger Psalm, in dem klar wird, David fühlt wirklich, was für einen Schaden er angerichtet hat und er nimmt auch Verantwortung dafür. Kennen wir unsere Charakterschwächen? Wir sind alle nicht perfekt. Das kann ich einfach mal so in den Raum werfen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wissen wir, in welchen Bereichen wir nicht perfekt sind? Unsere Stärken zu kennen, das ist einfach. Aber unsere blinden Flecken zu kennen, zu wissen, ich weiß, ich bin schlampig. Das ist noch eine der Schwächen. Ich weiß, dass ich jähzornig bin. Ich weiß, dass ich oft die Unwahrheit sage, wenn ich mich dadurch besser darstellen lasse, wenn ich mich dadurch besser darstellen kann. Wissen wir, wo wir fallen? Und dann die zweite Frage ist, haben wir Menschen, die uns unsere blinden Flecken, unsere Schwächen sagen? Und dann daraus abgeleitet, wie gehen wir damit um, kritisiert zu werden? Wenn wir uns vorstellen, dass jemand auf uns zukommt und sagt, Bruder oder Schwester, in diesem Bereich, glaube ich, solltest du etwas in deinem Lebensstil ändern. Oder da hast du mir wehgetan. Können wir darüber reden? Wie gehen wir in so einer Situation mit Kritik um? Das ist der Unterschied zwischen David und Saul. Der erste. Sind wir demütig genug, um mit unsere Fehler zu realisieren und auf Kritik, berechtigte Kritik, mit Gnade und vor allem mit Veränderung und Wahrheit zu reagieren? Der zweite große Punkt ist Gottvertrauen. David hätte sich oft genug selbst zum König machen können. Die zwei Male, das eine Mal, in dem ich geschildert habe, wie er Saul wortwörtlich vor sich hatte, wo er nur hätte zustechen brauchen mit dem Schwert. Er war der wahrscheinlichste Kandidat danach, König zu werden. Aber er tut es nicht. Manche würden sogar argumentieren und sagen, naja, aber Gott hat David doch die Möglichkeit gegeben, Saul direkt vor sich zu haben. Das sieht David nicht so. David sagt, Gott wird mich ohne mein Eingreifen zum König machen, wenn er mich schon zum König gesalbt hat. Und auch wenn ich Saul direkt vor mir habe, tue ich nichts. Das ist nicht immer so, wenn wir es jetzt auf uns betrachten. Manchmal ist es Zeit zu warten, auf Gott zu hoffen und zu vertrauen, dass der richtige Job kommt, der richtige Partner kommt, die richtige Partnerin. Manchmal ist es aber auch so, dass wir handeln sollten. Und wann was dran ist, braucht Beziehung, braucht Konversation. Konversation mit anderen Glaubensgeschwistern, aber vor allem auch mit Gott. Saul hatte kein Gottvertrauen. Immer wieder bemerken wir, dass er mehr auf andere Leute hört als auf Gott. Vor die Wahl gestellt, wählt er oft den eigenen Weg, handelt eigenmächtig, obwohl er einfach nur Geduld haben braucht. In welchen Lebensbereichen sollten wir warten, anstatt zu handeln? Und da, wie schon gesagt, manchmal müssen wir auch handeln, anstatt zu warten, aber es braucht Konversation, es braucht Beziehung. Beziehung mit Gott. Und das Vertrauen darauf, dass er uns zur richtigen Zeit das Richtige sagt, das Richtige gibt. Zum Beispiel einen neuen Prediger. David und Saul. Zwei große Männer. Zwei beeindruckende Männer. Zwei total unperfekte Männer. Der eine lebt im Gottvertrauen Und er wird Mann nach Gottes Herzen genannt. Über den anderen reden wir eigentlich nur als Negativbeispiel. Wie wollen wir gesehen werden? Wie wollen wir leben? Amen. Ich bete noch. Danke, Herr Jesus, für deine Gnade. Danke, dass durch deinen Tod am Kreuz wir gerechtfertigt sind und unsere Sünden, unsere Fehler vergeben sind. Und danke, dass wir durch dich in Freiheit und in Wahrheit leben dürfen. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst, in welchen Bereichen wir das nicht tun, in welchen Bereichen wir in Sünde, in Dunkelheit, einfach in Zorn oder Bitterkeit leben. Und dass du Menschen in unser Leben stellst, die uns das aufzeigen, wenn wir es selbst nicht realisieren können. Und dann bitte ich dich zusätzlich, dass du uns die Kraft und das Verständnis und die Demut schenkst, dass wir mit diesen Menschen gnädig umgehen können und die Kritik annehmen können. Hilf uns, besser zu werden im Leben mit dir, in der Beziehung mit dir, dass wir uns mehr und mehr auf dich stützen können und im Gottvertrauen auf dich leben können. Du willst, dass wir deine Kinder sind, dass wir Kinder sind, die ihrem Gott, ihrem Vater vertrauen. Gib uns die Kraft und stell die Menschen in unser Leben, die das fördern. In deinem Namen. Amen.